Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Heute im Studio Susanne Daubner.
Guten Abend, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie zur Tagesschau. Die Deutsche Bischofskonferenz will Konsequenzen aus dem Missbrauchsskandal ziehen und die Geschehnisse der vergangenen Jahrzehnte umfassend aufarbeiten. Heute stellten die Bischöfe in Fulda eine Studie vor, die Ausmaß und Ursache sexueller Gewalt durch Geistliche an Kindern und Jugendlichen aufzeigt. Der Vorsitzende der Bischofskonferenz Marx entschuldigte sich bei den Opfern und sprach von persönlicher Scham.
Auf die Sünden der Kirche wollen sie schauen, die deutschen Bischöfe. Das verspricht ihr Vorsitzender Kardinal Marx am Morgen im Eröffnungsgottesdienst im Dom zu Fulda. Später, bei der Vorstellung der Studie über Missbrauch, erklärt Marx selbstkritisch:
Allzu lange haben wir der Kirche weggeschaut, vertuscht, geleugnet, wollten es nicht wahrhaben. Für alles Versagen und für allen Schmerz muss ich auch als Vorsitzender der Bischofskonferenz um Entschuldigung bitten, und ich tue es auch ganz persönlich.
Die Studie wurde im Auftrag der Bischofskonferenz von unabhängigen Wissenschaftlern erstellt. Das Ergebnis: Zwischen 1946 und 2014 wurden 3.677 Kinder und Jugendliche Opfer sexuellen Missbrauchs. Mehr als die Hälfte von ihnen war zum Tatzeitpunkt jünger als 14 Jahre. 1.670 Geistliche gelten als Beschuldigte. Rechtliche Konsequenzen gab es kaum. Das Fazit der Wissenschaftler: Die Reaktion der katholischen Kirche auf Missbrauchsfälle in ihren Reihen diente meist dem Schutz der Institution und der Täter statt dem Schutz der Opfer.
Das Risiko sexuellen Missbrauchs von Kindern und Jugendlichen innerhalb der Struktur und der katholischen Kirche besteht grundsätzlich fort. Es verlangt konkrete Handlungen, um Risikokonstellationen weiter entgegenzuwirken.
Die Forscher hatten für die Studie keinen Zugriff auf Originaldokumente der Diözesen. Durch die Anonymisierung der Akten wurden die Täter geschützt. Das ganze Ausmaß der sexualisierten Gewalt in der katholischen Kirche erfasst der Bericht nicht. Da sind sich Macher und Kritiker einig.
Es ist klar, dass die katholische Kirche weiß, dass sie an einer unabhängigen Aufarbeitungskommission nicht vorbeikommen wird. Sie wird Betroffene zukünftig in den Mittelpunkt der Aufarbeitung stellen.
Bis Donnerstag wollen die Bischöfe in Fulda beraten, welche Konsequenzen sie aus dem Missbrauchsbericht ziehen.
Die Unionsfraktion im Bundestag hat ihren Vorsitzenden Kauder nach 13 Jahren im Amt überraschend gestürzt. Sie wählte heute seinen bisherigen Stellvertreter Brinkhaus zum Nachfolger. Der Finanzexperte gewann die Kampfabstimmung gegen den Merkel-vertrauten Kauder mit 125 zu 112 Stimmen. Kauders Abwahl wird auch als Zeichen dafür gewertet, dass der Rückhalt von Kanzlerin Merkel in der Fraktion abnimmt. Die CDU-Chefin selbst spricht von einer Niederlage.
Gesten des Triumphs wie auf dem Fußballplatz. Diejenigen, die lange unsichtbar waren in der Unionsfraktion, zeigen plötzlich ganz offen ihre Freude. Ihr Kandidat hat das Unmögliche geschafft. Gegen das ausdrückliche Votum der Parteichefin und Bundeskanzlerin wird Ralf Brinkhaus neuer Fraktionschef.
Ich freue mich auf die Zusammenarbeit mit Angela Merkel. Das ist ja gerade eben auch erklärt. Da passt zwischen uns kein Blatt Papier. Und das wird eine enge, vertrauensvolle Kooperation, so wie ich das auch in Sachfragen in den letzten Jahren mit ihr hatte.
Ratlosigkeit bei den Unterstützern von Volker Kauder. Seit bald 13 Jahren stand er an der Seite von Merkel, der größten Regierungsfraktion, vor. Er war Garant der Kanzlerin für weitgehend sichere Mehrheiten. Dass die Fraktion mit dem Votum für Brinkhaus Kauder aus dem Amt fegt, greift die Regierungschefin sichtlich an.
Ich habe ihm natürlich gratuliert und auch gute Zusammenarbeit angeboten. Das ist eine Stunde der Demokratie, in der gibt es auch Niederlagen und da gibt es auch nichts zu beschönigen. Aber trotzdem möchte ich, dass die CDU-CSU-Bundestagsfraktion erfolgreich weiterarbeitet. Und deshalb werde ich Ralf Brinkhaus, wo immer ich das kann, auch unterstützen.
Mit Brinkhaus rückt ein anerkannter Experte ins Rampenlicht. Der Steuerberater aus Westfalen koordinierte bisher die Finanzpolitik der Union. Mehr Fachmann, seltener in den Schlagzeilen, hat er die Unzufriedenheit in der Fraktion offenbar früher gespürt als die Spitzenleute.
Jetzt muss man mal mit uns, mit Abgeordneten reden, um auch ein bisschen Hintergründe zu erfahren. Ich habe ja da vorher keinerlei Recherchen angestellt.
Haben Sie die Stimmung falsch eingeschätzt?
Jetzt hat man das Ergebnis zu respektieren.
Die Kanzlerin besprach sich am Rande der Wahl auch mit engen Vertrauten. Denn mit Ralf Brinkhaus an der Spitze könnte Kritik aus den eigenen Reihen offener geäußert werden.
Die Opposition wertet die überraschende Wahl von Ralf Brinkhaus zum neuen Fraktionschef der Union als Signal gegen die Politik der Großen Koalition. Außerdem sei die Abwahl Kauders ein Zeichen dafür, wie geschwächt Kanzlerin Merkel sei. Aus der Linkspartei und der FDP wurden Stimmen laut, Merkel solle die Vertrauensfrage im Bundestag stellen. Auch Politiker der SPD sprachen von einem Aufstand gegen die Regierungschefin.
Zuerst kommt die Überraschung, danach eine kurze Ratlosigkeit und dann wird telefoniert. Wer heute am späten Nachmittag auf der Fraktionsebene des Deutschen Bundestags war, der sah bei Regierung und Opposition von Freude über Schrecken bis hin zu Häme alles. Die Koalition hatte sich gerade wieder berappelt und jetzt das.
Ich habe Herrn Brinkhaus auch im Namen der SPD gratuliert und mich natürlich auch bei Herrn Kauder bedankt für die jahrelange gute Zusammenarbeit. Danke.
Mehr nicht. Die SPD scheint sprachlos, die Unionsfraktion geschwächt. Wie soll es nun weitergehen? Manche in der Opposition sehen die Kanzlerin am Ende.
Es braucht dringend eine soziale Alternative zu Angela Merkel, weil dieses System Merkel ist am Ende.
Kritik an Merkel, auch von der AfD.
Man kann das Merkel-Dämmerung nennen. Man kann auch sagen, man schlägt den Sack und meint jemanden völlig anderen.
Anerkennung für die Arbeit von Volker Kauder kommt von den Grünen, aber auch ein besorgter Blick in die Zukunft.
Wir fordern die Regierung auf, endlich zu handeln, endlich wieder eine Regierung zu sein und nicht ein zerstrittener Haufen.
Eine klare Ansage gibt es von den Freien Demokraten.
Das zeigt, dass Frau Merkel sich der Unterstützung ihrer eigenen Fraktion nicht mehr vollständig sicher sein kann. Deshalb empfehle ich Frau Merkel, die Vertrauensfrage zu stellen.
In Berlin geht ein Tag voller Überraschungen zu Ende. Am Morgen schien noch alles klar, jetzt scheint alles offen.
Zur Neubesetzung der Unionsfraktionsspitze jetzt Tina Hassel live aus Berlin.
Dass die überraschend deutliche Wahl von Ralf Brinkhaus mehr ist als nur ein demokratischer Wechsel an der Spitze der Unionsfraktion, hatte die CDU-Chefin heute selbst klargemacht. Sie brauche Kauder, soll Merkel vor der Abstimmung die Abgeordneten gebeten haben. Er sei für ihre weitere Arbeit unverzichtbar. Befolgt ist die Mehrheit der Fraktion ihr dennoch nicht. Zu groß scheint inzwischen die Sehnsucht nach einem anderen Politikstil und auch nach einem inhaltlichen Neuanfang. Und das, obwohl die Unionsführung kurz vor zwei wichtigen Landtagswahlen neue Turbulenzen eigentlich unbedingt verhindern wollte. Ralf Brinkhaus gehört nicht zum Anti-Merkel-Lager und gilt als loyal, aber er verspricht mehr Selbstbewusstsein für die Fraktion. Für Merkel bedeutet das noch weniger Beinfreiheit, haben gleich mehrere Abgeordnete betont. Ob nun sogar beim CDU-Parteitag im Dezember jemand den Mut haben könnte, gegen sie anzutreten, oder ob der heutige Knall die Reihen wieder schließt, das wird unter den Abgeordneten bereits diskutiert. Auch wenn es offiziell heißt, die Fraktion stehe geschlossen hinter der Kanzlerin. Zurück zu Susanne Daubner.
Die deutsche Industrie hat davor gewarnt, dass die Konjunktur an Fahrt verliert und Reformen angemahnt. Auf ihrem Kongress in Berlin forderte BDI-Präsident Kempf eine Innovationsoffensive in der Bildung, bei der Infrastruktur und beim Netzausbau. Eine zögerliche Wirtschaftspolitik sei Gift für die Konjunktur. Kempf beklagte einen Stillstand in der Politik und kritisierte die Streitigkeiten in der Großen Koalition.
Kopfschütteln nicht nur bei diesem Roboter. Die deutsche Industrie ungeduldig. Die Regierung sei im permanenten Selbstgesprächemodus, statt sich mit Sachthemen zu beschäftigen, mahnt der Verbandspräsident und gibt der Kanzlerin einen Rat.
Ist nicht auch ein Kabinett ein Kollegialorgan, so wie eine Geschäftsleitung oder ein Vorstandsgremium? Auch dort gibt es manchmal schwierige Entscheidungsfindungen. Aber nach außen muss eine einheitliche Meinung und Linie vertreten werden. Andernfalls hilft nur eins, Durchgriff oder personelle Veränderung.
Viel zu langsam sei die Regierung etwa bei der Digitalisierung. Stillstand statt wirtschaftlicher Impulse gebe es auch in der Energie- und Klimapolitik. Der Rückstand im Netzausbau etwa sorge für Unmut. Die Bundeskanzlerin versucht zu besänftigen.
Und ich kann Sie alle gut verstehen, wenn Sie sagen, die Regierungsbildung war schon so lange und danach gab es wieder einen hohen Anteil von Selbstbeschäftigung. Das wünschen wir uns anders und ich nehme diese Bitte sehr, sehr positiv auf und werde alles daran setzen, um da zu Verbesserungen zu kommen.
Sie wolle unter anderem eine Senkung der Unternehmenssteuer prüfen. Und Merkel plädiert dafür, dass die Koalition mehr Geld in die Digitalisierung investieren solle. Eindringlich warnt der BDI-Präsident vor Fremdenhass und Nationalismus.
Deutschland ist ein weltoffenes Land. Wir brauchen Vielfalt, nicht Einfalt. Wir brauchen bunt, nicht braun. In unserem Land ist kein Platz für Hetze und Fremdenfeindlichkeit.
Ausländische Investoren und Fachkräfte trügen maßgeblich zu Wohlstand und Arbeitsplätzen in Deutschland bei.
In New York ist die UN-Vollversammlung zur Generaldebatte zusammengekommen. Ein zentrales Thema ist dabei das Atomabkommen mit dem Iran. US-Präsident Trump verteidigte in seiner Rede den einseitigen Rückzug der USA aus dem Abkommen und rief dazu auf, Teheran zu isolieren. Zusätzlich befeuert wird die Debatte durch einen Plan der EU-Außenbeauftragten Mogherini, der Geschäfte europäischer Firmen mit dem Iran trotz US-Sanktionen ermöglichen soll.
Angespannte Stimmung, als der UN-Generalsekretär gleich zu Beginn eine seiner größten Sorgen formuliert, die befürchtete Abkehr von der Mitbestimmung aller Nationen. Der Multilateralismus stehe unter Feuer genau dann, wenn wir ihn am meisten brauchen.
Precisely when we need it most.
Auch deshalb wurde die Rede des US-Präsidenten mit Spannung erwartet. Schließlich hatte Trump sich im vergangenen Jahr aus dem UN-Menschenrechtsrat verabschiedet, Handelsverträge beendet, den Internationalen Strafgerichtshof abgelehnt und im Alleingang den Iran-Deal aufgekündigt. Amerika wird immer Unabhängigkeit und Zusammenarbeit über globales Regieren, Kontrolle und Dominanz wählen. Besonders für den Iran hat Trump eine klare Botschaft. Wir werden am 5. November weitere Sanktionen verhängen und danach noch mehr. Wir werden mit Ländern, die iranisches Öl importieren, zusammenarbeiten, um das einzuschränken. Die Europäer hingegen hatten mit China und Russland vereinbart, dass man mit einer gemeinsamen Handelsplattform die US-Sanktionen gegen den Iran abmildern wolle, um den Iran-Deal zu erhalten.
Dazu gehört auch die Aufrechterhaltung des Zahlungsverkehrs. Darüber werden wir innerhalb der Europäischen Union und mit der Kommission weiter im Gespräch bleiben. Das halten wir für wichtig.
Entgegengesetzte Positionen also statt Gemeinsamkeit im Geist der Vereinten Nationen. Der amerikanische Präsident gibt sich kompromisslos. Er allein will die internationale Iran-Politik kontrollieren und fordert erneut eine Isolierung des Landes. Erst wenn der Iran seine Politik ändere, könne man überhaupt darüber nachdenken, sich zusammen an den Verhandlungstisch zu setzen.
Die oppositionelle Labour-Partei hat dem Brexit-Kurs der britischen Premierministerin May eine Absage erteilt. Auf dem Parteitag in Liverpool beschlossen die Delegierten, May bei einer Parlamentsabstimmung die Zustimmung zu verweigern. Die konservative Regierungschefin hat im Parlament nur eine knappe Mehrheit und könnte auf die Stimmen von Labour angewiesen sein. Gleichzeitig zeigte sich der Parteitag offen für ein eventuelles zweites Brexit-Referendum.
Vor dem Kongresszentrum in Liverpool schwenken sie unverdrossen ihre Europaflaggen. Heute mögen sie sich ihrem Ziel ein klein bisschen näher sehen, das Rad zu drehen, den Brexit doch noch zu verhindern. Für Neuwahlen spricht sich Labour aus, aber eben auch für ein zweites Referendum. Als Brexit-Experte Keir Starmer diese Option dem Parteitag vorstellt, erheben sich viele Delegierte begeistert von den Sitzen. Wenn es im Parlament keine Lösung gibt, muss es eine Option geben für eine Volksabstimmung und niemand schließt den EU-Verbleib als Wahlmöglichkeit aus. Am Abend stimmt der Parteitag dann noch formal ab. Labour hält sich die Option offen für eine zweite Volksbefragung. Auch wenn Parteilinke wie der euroskeptische Parteichef Corbyn den Brexit nicht rückgängig machen wollen, so sehen sich die EU-Freunde in seiner Partei auf dem Vormarsch. Labour-Wähler und Abgeordnete sind mit großer Mehrheit für ein Referendum und für den Verbleib in der EU. Wir brauchen ein Europa, das bereit ist, uns mit offenen Armen zu empfangen. Rettungsring zweites Referendum.
Sollte mit Brüssel ein Deal zustande kommen, muss er in London durchs Parlament. Labour lehnt ab, dafür Mehrheitsbeschaffer zu sein. Ungeordneter Ausstieg, Neuwahlen oder eine zweite Volksbefragung. Nichts ist unmöglich auf dieser Insel.
Die vom Hilfsschiff Aquarius geretteten Flüchtlinge dürfen in Malta an Land gehen. Die Regierung in Valletta teilte mit, ein Schiff werde die 58 Migranten in internationalen Gewässern aufnehmen und an Land bringen. Die Menschen sollen dann auf 4 Länder in der EU verteilt werden. Frankreich, Portugal und Spanien hatten dazu ihre Bereitschaft erklärt. Auch Deutschland will nach französischen Angaben einen Teil der Flüchtlinge aufnehmen.
Luka Modric ist Weltfußballer des Jahres. Bei der FIFA-Wahl in London erhielt der kroatische Mittelfeldspieler gestern Abend die meisten Stimmen. Modric hatte mit Real Madrid die Champions League gewonnen und die kroatische Nationalelf ins WM-Finale geführt. Beste Fußballerin der Welt wurde die Brasilianerin Marta. Die Wahl zum Trainer des Jahres 2018 fiel auf Frankreichs Weltmeistertrainer Didier Deschamps.
Und nun die Wettervorhersage für morgen, Mittwoch, den 26. September.
Unter Hochdruckeinfluss erwartet uns vielerorts sonniges Herbstwetter. Den Norden streifen allerdings die Wolken atlantischer Tiefausläufer. Und diese Wolken bringen heute Nacht an der See stellenweise Regen, ansonsten meist sternenklar. Regional bilden sich ein paar Nebelfelder. Auch am Tag im Norden dichte Wolken, aber nur selten etwas Regen. Weiter südlich scheint verbreitet die Sonne. Hier und da tauchen ein paar lockere Wolken auf. An der Nordsee heute Nacht bis 12 Grad, im Südosten dagegen leichter Frost. Morgen Werte von 13 Grad im Erzgebirge bis 21 Grad im Breisgau. Am Donnerstag wieder viel Sonnenschein und wärmer. Im Norden und Osten einige Wolken, die sich Freitag und Samstag verdichten und auch etwas Regen bringen. Sonst bleibt es sonnig und trocken.
Um 22.15 Uhr hat Ingo Zamperoni diese Tagesthemen für Sie. Politisches Erdbeben in der Unionsfraktion, Interview mit dem neuen Vorsitzenden Brinkhaus und ehrgeiziges Projekt, wie Island von einer künftigen Nordostpassage profitieren würde. Ich wünsche Ihnen einen schönen Abend.